Sehr geehrte Fahrgäste, willkommen in Salzburg Hauptbahnhof. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten.
Tramitinitus.org. Vorsicht, diese Sendung wird abgehört.
Buchvorstellung: Verändern wollte ich eine Menge aus dem Leben der Internationalistin Ellen Sterk. Das im Mai 2022 bei der Edition Assemblage erschienene Buch Verändern wollte ich eine Menge erzählt das Leben von Ellen Sterk, einer feministischen Internationalistin, die 2016 an Krebs starb. Durch das Zusammenspiel persönlicher Briefe, emotionale Erinnerungen und sachliche Informationen ermöglicht das Buch auch nach dem Tod eine Begegnung mit Ellen, die in Kurdistan den Namen Sterk Stern angenommen hatte. Ihre Geschichte lädt dazu ein, Utopien zu gewinnen und Internationalismus neu zu leben. Diese aus vielen Perspektiven kollektiv zusammengeragene Biografie gibt auch einen Einblick in die letzten Jahrzehnte feministischer Organisation in Deutschland und Kurdistan. Zwei Personen aus dem Herausgeberinnenkollektiv lesen aus dem Buch und erzählen von Ellen Sterk sowie dem Entstehungsprozess. Eine Veranstaltung gemeinsam mit dem kurdischen Kulturverein Salzburg mit freundlicher Unterstützung von der ÖH Salzburg.
So. Hallo, hallo. Wir freuen uns über alle Leute, die da sind. Wir freuen uns speziell über Annette und Birte, die heute die Lesung halten werden. Ich will ganz kurz ein paar Sachen zum Soli-Café sagen. Also wir sind ein Raum für gesellschaftskritische Veranstaltungen und sind an sich ein Verein. Wir finanzieren uns auf Spendenbasis, das heißt Pay as you can. Pay as you can heißt auch, wenn man mehr zahlen kann, gerne mehr zahlen, weil wir damit die Miete zahlen und dann auch Leute hier was trinken oder essen können, die einfach nicht so viel Geld haben. Genau, wir teilen uns den Raum mit der kurdischen Community, die immer Samstag und Sonntag offen haben und wir haben meistens Mittwoch und Freitag offen, immer von 5 bis 10 und genau, und ich glaube, ihr macht so von 10 bis 17 Uhr, je nachdem. Genau. Mittag gibt es meistens was. genau, ansonsten machen wir immer wieder eben Veranstaltungen. Am Freitag ist ein Film, eine Filmverführung von Studio West. Nächste Woche ist Stammtisch kritischer SozialarbeiterInnen und ich glaube, das war es dann auch ungefähr so für dieses Jahr an Veranstaltungen dabei mal. Ja, genau. Wir freuen uns eben, dass ihr da seid, dass ihr den weiten Weg auf euch genommen habt und sind jetzt sehr gespannt, was ihr erzählen könnt. Da hinten ist ein Büchertisch, genau, oder ein, nicht nur Bücher, man findet auch andere Dinge. Genau, passt, danke.
Das ist aber laut. Okay, dann fangen wir mal an. Also ich bin Annette.
Ich bin Birte, hallo.
Und wir sind beide organisiert bei der feministischen Organisierung Gemeinsam Kämpfen. Und sind beide im Herausgeberinnenkollektiv, die dieses Buch Verändern wollte ich eine Menge über das Leben von Ellen Sterk gemacht hat. Und Ellen war eine sehr gute Freundin von uns, die 2016 leider an Krebs gestorben ist. Und wir haben halt uns überlegt, damals ein Buch über sie zu schreiben, weil wir es halt wichtig finden, die Geschichte feministischer Kämpfe zu erzählen, die Geschichte von Flinterpersonen in politischen Kämpfen und die Geschichte internationalistischer Kämpfe. Weil das halt bisher viel zu selten passiert und die Geschichte halt meist immer noch durch Männer geschrieben wird. Und Ellen war halt auch eine Persönlichkeit, die immer sehr fragend durch das Leben gegangen ist. Sie stellte offen Fragen, mit denen wir uns alle beschäftigen und hat sich mit Wegen und Antworten auseinandergesetzt, die für uns alle auf unterschiedlichen Ebenen und Punkten interessant sein können. Und für Ellen war es wichtig, auch über ihren Tod noch was zu bewirken. Und sie hatte halt selbst noch beschlossen, dass sie gerne im Garten der Frauen beerdigt werden will. Das ist ein Projekt in Hamburg auf dem Ohlsdorfer Friedhof, wo halt bekannte Hamburgerinnen beerdigt sind, deren Geschichte erzählt wird, aber eben halt auch Mitglieder des Garten der Frauen dort beerdigt werden können. Und von denen wird halt immer die Geschichte auch miterzählt. Also es gibt immer eine Tafel, wo deren Lebensgeschichte erzählt wird. Und Ellen dachte, das ist doch super. Bisher liegen da hauptsächlich bürgerliche Frauen. Und wenn dann mal ihre Geschichte erzählt wird, wird da halt einfach auch nochmal eine andere Geschichte erzählt und bewirkt auch über ihren Tod noch was. Naja, und es ist natürlich, es gab sehr viel Material von Ellen. Also sie hat immer viele Briefe geschrieben, viele Briefe an alle, weil sie gerne immer ihre Erfahrungen mit anderen teilen wollte. Es war natürlich ein Stück weit auch eigene Trauerarbeit. Also dadurch, dass wir ihre Geschichte erzählt haben, war das für uns auch ein Stück weit die Verarbeitung mit ihrem Tod, aber auch natürlich mit unserer eigenen Geschichte. Wir wussten, dass Ellen sehr aus Biografien gelernt hat, also dass sie selber immer das sehr gut fand, Biografien von anderen Menschen zu lesen oder vor allen Dingen auch von Frauen, von politischen Frauen. Auch wenn wir wissen, dass ihr das wahrscheinlich peinlich wäre, dass, wenn sie wüsste, es gäbe ein Buch über sie, aber sie das sicherlich auch wertschätzen würde, dass irgendwie halt ihre Geschichte auch weitergetragen wird. Und so haben wir mit über 50 Freundinnen von ihr gesprochen und haben sie gebeten, entweder selbst was aufzuschreiben oder wir haben Interviews mit ihnen gemacht. Und wir hoffen, dass wir eben halt ein vielseitiges Bild auch von ihr wiedergeben. Was aber auf jeden Fall alle berichtet haben, ist irgendwie, sie haben alle von ihrem Lachen, ihrer Herzlichkeit und ihrer Energie, ihrer Hartnäckigkeit und Disziplin, wenn es darum ging, ihre politischen Projekte umzusetzen, davon berichtet. Ja, und wie gesagt, wir hatten zum Glück, dass Ellen sehr viele Briefe hinterlassen hat, auch gerade aus den Bergen Kurdistans, aus ihrer Zeit dort. Und auch dann auch selbst noch kurz vor ihrem Tod ein Interview gegeben hat, wo sie ihre eigene politische Geschichte nochmal bewertet hat. Und wir haben in dem Buch die politischen Geschehnisse noch durch Infokästen ergänzt, um es besser einordnen zu können, weil ich denke, dass viele Sachen auch nicht mehr überall bekannt sind, warum die so entstanden sind oder welche Hintergründe sie haben.
Genau, Ellen war sehr, sehr verbunden mit der kurdischen Freiheitsbewegung und sie hat diese Bewegung kennengelernt in einer Zeit des Aufbaus und hat sehr viel Kraft eben sowohl aus den Ideen und Diskussionen wie aber auch vor allem aus den praktischen Errungenschaften gewinnen können und wollte diese Erfahrungen eben stets mit anderen teilen. Und deshalb begegnen wir in dem Buch neben der persönlichen Geschichte von Ellen, ihren Fragen, ihrer Persönlichkeit, eben auch Abschnitten der Geschichte der kurdischen Freiheitsbewegung und der kurdischen Frauenbefreiungsbewegung. Und Ellen ist der kurdischen Bewegung 2007, 2008 in Nordkurdistan begegnet, hat sie dort kennengelernt intensiver. Das liegt auf südöstlichem türkischem Staatsterritorium. Und wir erklären zwischendurch immer mal so Begriffe oder Zusammenhänge. Hier haben wir eine Karte, der gestrichelte Bereich ungefähr ist Kurdistan. Also man sieht, Kurdistan ist aufgeteilt auf vier Nationalstaaten durch den Lausanner Vertrag vor 100 Jahren. Also liegt auf türkischem, iranischem, irakischem und syrischem Staatsgebiet. Und genau, wie gesagt, Ellen hat die Bewegung in Nordkurdistan kennengelernt, also türkisch besetztem Teil. Und in einer Zeit, in der dort ein enormer gesellschaftlicher Aufbau stattgefunden hat. Also es waren beispielsweise Kommunalverwaltungen in den kurdischen Gebieten zu der Zeit, 2009, waren 99 BürgermeisterInnen dort von der DTP gestellt. Es war damals die progressive kurdische Partei. Es gab 2009 auch eine Friedensdelegation der Guerilla aus den Freien Bergen Kurdistans und von PKKlerInnen aus dem Exil in Europa, weil es zu der Zeit eben einen Friedensprozess zwischen der PKK und dem türkischen Staat gegeben hat. Und es gab diese Delegation für Gespräche mit dem Staat, um eben deutlich zu machen, dass eine große Ernsthaftigkeit und auch große Hoffnung in diesen Friedensverhandlungen steckt. Die meisten von ihnen sind verhaftet worden und zu langen Haftstrafen auch verurteilt worden, also saßen dann lange im Gefängnis. Aber dennoch waren eben diese Delegationen sehr wichtig, um deutlich zu machen, welche Bedeutung diesem Prozess beigemessen wird. Insgesamt war die Zeit vor allem in Nordkurdistan auch davon geprägt, dass Rätestrukturen in den kurdischen Gebieten aufgebaut worden sind. Also es gab nicht nur auf offizieller Ebene eben die Kommunalverwaltung, die über die Wahlen, über die Kommunalwahlen in der Türkei gewählt worden sind, sondern diese gewählten VertreterInnen waren eben angebunden an basisdemokratische Volksräte. Und es gab auch einen sehr großen Aufwand, also es gab unzählige zivilgesellschaftliche Projekte eigentlich in allen Bereichen, die man sich vorstellen kann. Also im Bereich der Sprache, die auch eine starke Verbots- und Unterdrückungsgeschichte hat, im kulturellen Bereich, im Bereich mit Kindern und Jugendlichen, speziell auch für Kinder und Jugendliche, die auf der Straße gelebt haben. Es sind im wirtschaftlichen Bereich Kooperativen aufgebaut worden. Es gab unzählige Frauenprojekte im Bildungsbereich, dass Frauen ihre Schulabschlüsse nachholen konnten oder überhaupt auch lesen und schreiben lernen konnten und sehr vieles mehr. Also es war dort wirklich eine richtige Aufbruchs- und Aufbaustimmung. Und ab 2012 dann auch in Rojava, das liegt im Norden und Osten von Syrien, ist Westkurdistan ab 2012 auch dort der Beginn des Aufbaus der demokratischen Selbstverwaltung, ebenfalls nach dem Paradigma des demokratischen Konföderalismus, das Abdullah Öcalan vorgeschlagen hat, in dem es eben darum geht, dass die Gesellschaft sich auf den drei Säulen der Geschlechterbefreiung, der Ökologie und der Basisdemokratie selber organisiert und ihr eigenes Leben eben selbst verwaltet. Und wir begegnen in dem Buch auch den organisierten Strukturen der Frauenbewegung, der kurdischen Frauenbewegung und der Guerilla in den Bergen Kurdistans. Wenn es also, wie ich gerade beschrieben habe, eine Zeit war, in der sehr viel aufgebaut worden ist, in der ganz, ganz viel in der Praxis wirklich Errungenschaften erkämpft werden konnten, war es auch eine Zeit, in der genau diese Errungenschaften auch angegriffen worden sind durch die Staaten. Und durch türkische FaschistInnen. 2007 beispielsweise gab es in Südkurdistan, also im Norden vom Irak, ganz starke militärische Operationen, die sogenannten SAP-Operationen. Es gab in dieser Zeit sowohl in der Türkei wie auch in Deutschland unzählige faschistische Übergriffe auf kurdische Zivilbevölkerung, auf Familien, auf Geschäfte. Und dann, was sicher auch viele, viele wissen, ein trauriger Höhepunkt in Europa, 2013 im Januar die Ermordung von Sara Ruşpin und Runahi durch den türkischen Geheimdienst und mit ihnen eben auch drei wichtige Repräsentantinnen der verschiedenen Generationen der kurdischen Frauenbewegung. Also Şeyzara Sakine Cansız war Gründungsmitglied der PKK. Şeyd Ruşpin, Fidan Doran war vor allem tätig in der Diplomatie in Europa, also Völkerfreundschaften aufzubauen, Beziehungen aufzubauen, war dort sehr bekannt und beliebt natürlich auch bei vielen. Und Şeyd Runahi, Leyla Şeylemiz, war Vertreterin der jungen Frauen, also der revolutionären kurdischen Jugend. Und dann, was wirklich auch weltweit medial nochmal viel bekannt geworden ist, viel diskutiert wurde, viel dargestellt und abgebildet wurde, waren dann 2014 im August der Überfall des selbsternannten Islamischen Staates auf Schengal, auch im Norden vom Irak, das Hauptsiedlungsgebiet der jesidischen Bevölkerung und Glaubensgemeinschaft und der folgende Genozid, Feminizid an ihnen, sowie eben auch die, der Kampf um die Befreiung der Stadt Kobane 2014. Kobane liegt im Norden von Syrien, also in Rojava. Und genau, also dieser Widerstand ist auch auf der ganzen Welt bekannt geworden, eben gegen die Besatzung auch des selbsternannten Islamischen Staates.
Ja, und nochmal auf das Buch zurückzukommen. Wir haben insgesamt fast 6 Jahre gebraucht, weil es eben halt immer wieder politische Realitäten gab, die andere Aktionsformen notwendig machten und es Zeit war, auf der Straße zu sein und nicht Bücher zu schreiben. Das waren die Angriffe auf Afrin 2018 zum Beispiel und die völkerrechtswidrige Annexion durch den türkischen Staat, der Hungerstreik von Leyla Güven für die Freiheit von Abdullah Öcalan oder die bis heute anhaltenden Angriffe auf die Guerilla in Südkurdistan, auf Schengal und auf Mahmur. Und so war das letztendlich die Zeit der Pandemie, dass wir geschafft haben, das Buch zu Ende zu bringen. Genau, also deshalb hat es irgendwie 6 Jahre gedauert, aber zum Glück ist es jetzt fertig. Ja, und Ellen hat halt maßgeblich dazu beigetragen, dass die kurdische Bewegung und insbesondere das neue Paradigma des demokratischen Konföderalismus in der Linken in der BRD bekannt und diskutiert werden konnte. Und sie hat halt auch immer gefragt, was können wir lernen für die Prozesse in hier? Was ist Internationalismus und wie können wir gemeinsam kämpfen? Und so erzählt das Buch auch die politische Geschichte internationalistischer Organisierung in der BRD, die Entstehung neuer Kurdistan-Soli-Komitees Ende der 2000er, der Tatort-Kurdistan-Kampagne und von internationalistischen und feministischen Bildungs- und Organisierungsprozessen, aus denen auch die feministische Organisierung Gemeinsam Kämpfen entstanden ist. Und wir werden jetzt, ähnlich wie im Buch, biografisch von Ellen erzählen und haben verschiedene Stellen aus verschiedenen Zeiten ihres Lebens ausgesucht und versuchen da eine Vielfalt wieder zu spiegeln. Und nochmal zu den Bildern, die sind, das sind genau die Bilder aus dem Buch, aber die passen natürlich nicht ganz zu den Texten. Also nicht wundern, wenn das ein bisschen springt zwischendurch.
Genau, dann fangen wir so ganz chronologisch an bei der Geburt von Ellen. Ellen ist 1976 in Buxtehude geboren worden. Das liegt in der Nähe von Hamburg und sie ist dort auch aufgewachsen. Und ihre Mutter kam aus Tschechien und hat ihre beiden Kinder, Ellen und ihren Bruder, alleine aufgezogen. Und bereits in ihrer Kindheit wurde Ellen eben als ein Mensch, als ein Kind beschrieben, das sehr, sehr lebensfroh war, dass es wirklich geliebt hat, Schabernack zu treiben und sich gerne in Gemeinschaft aufgehalten hat. Ellen ist dann 1996 zum Studium der sozialen Arbeit nach Berlin gegangen und dort hat eigentlich so richtig ihre Politisierung angefangen. Also sie ist in Berlin in Kontakt gekommen mit der autonomen Szene und war dann vor allem in der Anti-Atom-Bewegung und bei den Anti-Castor-Protesten aktiv. Und ihr war es eben auch in der Zeit schon immer sehr wichtig, Protest mit denjenigen gemeinsam zu organisieren und zu besprechen, die betroffen sind von den jeweiligen Repressionen, Unterdrückungsformen und so weiter. Sie war beispielsweise Anfang der 2000er Jahre bei den Anti-Hartz-IV-Protesten ganz aktiv in Berlin. Die Hartz-Gesetze sind Gesetze gewesen, die eigentlich ein riesiger Sozialabbau oder Abbau des Sozialsystems in Deutschland bedeutet haben. Und dort dagegen gab es eben großen Protest. Und Ellen ist eben mit der Gruppe, in der sie aktiv war zu der Zeit, zu den Menschen hingegangen, die ab dem Moment eben von Hartz IV betroffen waren, von 1-Euro-Jobs betroffen waren und hat dort gemeinsam diskutiert, was sind wirklich die Aktionsformen, die Protestformen, mit denen sie auch ihren Protest zum Ausdruck bringen wollen. Sie ist auch gerne gereist. 2001 hat sie Reisen nach Lateinamerika unternommen. 2003 hat sie teilgenommen an der Karawane Boundaries to Bridges. Das war eine Karawane, eine Gruppe, die die wichtigste Migrationsroute nach Europa, also vom afrikanischen Kontinent nach Europa rückwärts gereist sind. Und auch hier eben auf ihrem Weg haben sie versucht, mit der Bevölkerung vor Ort in Diskussionen zu kommen, haben Kunstaktionen gemacht, Straßentheater veranstaltet. Und sie haben eben auch versucht, Formen zu finden, wie anders gemeinsam gereist und gelebt werden kann. Also auch dort in diesem Bereich zu experimentieren und in der Praxis auszuprobieren. Und aus dieser Zeit lese ich jetzt den ersten Abschnitt aus dem Buch vor. Von Leslie. Ellen und ich haben uns 2001 in Berlin kennengelernt. 2002/2003 haben wir 10 Monate in einer Vierer-WG in Friedrichshain zusammengewohnt und wir standen uns damals sehr nah. Aus der Zeit habe ich viele sehr schöne Erinnerungen. Von unzähligen Treffen des Anti-Atom-Plenums, Demos, Plakate kleben, Videoabende, Gitarre spielen und gemeinsam singen, Fahrradfahren, zusammen kochen. Aus irgendeinem Grund haben wir eine Zeit lang x verschiedene Aufläufe mit roter Beete gekocht, bis wir rot gepinkelt haben. Tanzen auf einer ganz langen Goa-Party. Am nächsten Tag, nachdem sie ihren geliebten Bussi, ihren VW-Bus, gekauft hatte, sind wir in den Urlaub zur Ostsee losgefahren. Und die ganze Zeit ging es immer um die Politik. Bis tief in die Nacht gab es unglaublich intensive politische Diskussionen. Auch wenn es um unsere Beziehung ging oder das Essen oder das Kochen oder unsere Lebensperspektiven, ging es um Politik und wie die Welt zu ändern wäre. Eins, was uns verbunden hat, war der gemeinsame Glaube daran, dass, wenn wir eine wirklich emanzipatorische Revolution herbeiführen wollen, wir irgendwann lernen müssen, emanzipatorischer miteinander umzugehen. Ich weiß noch, wie Ellen mal nachdrücklich darauf bestanden hat, Mensch darf sich auf keinen Fall Anarchistin nennen, nur weil Mensch an den Anarchismus glaubt, sondern erst dann, wenn Mensch konsequent nach anarchistischen Idealen lebt. Und so hat Ellen gelebt. Ich hatte damals das Gefühl, und das hatten wir auch gemeinsam, dass Ellen ständig auf der Suche nach irgendwas war. Nach Gerechtigkeit auf jeden Fall, aber auch nach einer revolutionären Strategie, die auf echter Solidarität, auf liebevoller, egalitärer Gemeinschaft basiert. Sie hat viele Sachen, Gruppen, Ansätze ausprobiert. Sozialarbeit, autonome Anti-Atom-Aktionen, die Anti-Hartz-IV-Kampagne, die Karawane nach Afrika. Von allen hat sie etwas gelernt, aber keine war die richtige.
Im Frühjahr 2007 ist sie aus Politikverdrossenheit und auch ein bisschen Abgegessenheit von der Linken in Deutschland und um Türkisch zu lernen, nach Istanbul gegangen. Lebte dort erstmal in einer WG in Istanbul, machte einen Sprachintensivkurs und hat dann ein Praktikum angefangen bei Başak. Das ist ein Jugend- und Kulturprogramm für mehrheitlich kurdische Jugendliche in Istanbul gewesen. Aber ab Sommer schon hat sie dann auch begonnen, Kontakte nach Ahmet Diyarbakir zu knüpfen und hat dort bei der Frauenbewegung angefragt, ob es nicht auch möglich ist, noch für ein halbes Jahr nach Ahmet zu gehen. Und hat dann auch das im September oder Ende September 2007 gemacht. Und dort in Ahmet ist sie bei einer Freundin der Frauenbewegung untergekommen und hat dort in verschiedenen Projekten gearbeitet. Und aus zwei ihrer Briefen lese ich jetzt. Ende Oktober 2007. Mir ist ab und zu nur zum Heulen zumute. Mehrfach täglich starten von hier aus Kriegsbomber, um an den Grenzgebieten vermeintliche PKK-Stützpunkte und Dörfer zu bombardieren. Die türkischen Nachrichten sind so unglaublich schrecklich, einseitig und reißerisch. dann gibt es hier ständig faschistische Angriffe auf DTP-Einrichtungen. Gestern wurden zwei mutmaßliche PKKler auf offener Straße von den Bullen angeschossen. Einer starb, der andere wurde schwer verletzt. Das heißt, sie machen hier jetzt in den Städten Jagd auf Aktivistinnen. Ich habe hier echt Angst um ein paar Leute. Sowas habe ich noch nie erlebt, dass Politik machen derart lebensbedrohlich ist. Ich hocke gerade viel zu Hause rum, grenzt immer etwas an Depressionen oder zumindest sehr ausgeprägten Phlegmatismus. So richtig gut geht's mir nicht. Im Dezember 2007 schreibt sie: Es ist Sonntagabend und ich sitze mit Rehan im geheizten Wohnzimmer. Beide in Decken eingewickelt, der Fernseher läuft und Rehan summt gedankenversunken einen türkischen Schlager. Der Winter ist da. Rehan hat endlich mal Zeit. Letzte Woche hat sie einen ihrer drei Jobs abgegeben, weiß aber noch nicht so richtig mit ihrer freien Zeit anzufangen. Ich hingegen bin immer noch eher auf der Suche nach einer sinnvollen Aufgabe. Viele hier fragen mich, was ich hier eigentlich mache. Ich sage dann immer so eine Art Studie für mich selber. Zum einen, dass ich Türkisch lernen will. Das war in Istanbul ja etwas schwierig, da in meinem Umfeld ziemlich viele Englisch gesprochen haben und ich dadurch kaum Türkisch. Zum anderen will ich was von dem kurdischen Konflikt mitbekommen, also verstehen, was zu dem Konflikt geführt hat und wie die bewaffneten Auseinandersetzung angefangen hat. Und dann interessiert mich, wie die Leute hier im Südosten, also hauptsächlich die kurdischen Menschen und insbesondere die Frauen, leben. Und um das alles herauszufinden, tingle ich jetzt in drei unterschiedlichen Frauenorganisationen herum, gebe mehrere Englischkurse für die dortigen Frauen und einmal pro Woche für eine 25-köpfige Kindergruppe. Kadelen und die Frauenkooperative bieten beide Kurse an für Frauen, die auf dem zweiten Bildungsweg ihr Abitur machen oder zumindest lesen und schreiben lernen wollen. Gleichzeitig bieten sie psychologische Beratung und Gesundheitsbildung an. Die Kooperative beschäftigt zudem noch drei Frauen, die auf Anfrage für größere Gruppen und Anlässe Essen kochen. Mittlerweile habe ich auf jeden Fall ziemlich nette Leute kennengelernt, werde öfters mal auf Hochzeiten eingeladen und mache deswegen jetzt auch wieder einen Kurs für kurdischen Volkstanz. Nachdem mir letztens im Rahmen von einem Gespräch über die kurdische Bewegung vorgeworfen wurde, dass ich eurozentristisch sei und in diesem Fall aus meinen Worten 600 Jahre Kolonialisierung sprechen würde, bemühe ich mich mit dem Volkstanz nun doch wieder etwas mehr um Integration. Okay, Spaß. Aber wurde mir tatsächlich vorgeworfen. Und zwar kam der Vorwurf, als es um die Frauenbewegung innerhalb der kurdischen Bewegung ging. Die DTP und Anhang machen schon ziemlich viel diesbezüglich. Das heißt, setzen sich ganz konkret und praktisch mit der Frauenfrage auseinander. Wohingegen zum Beispiel die türkischen Kommunistinnen nach wie vor meinen, dass es sich dabei um einen Nebenwiderspruch handle, der nach der Revolution von ganz alleine auflösen wird. Trotzdem verhalten sich selbst die politisiertesten Typen ziemlich patriarchal, so auch in diesem Gespräch. Die Kritik von deren Seite war echt hart, aber in Ansätzen echt berechtigt und hat mich getroffen. Seither versuche ich mich etwas mehr darin, Vergleiche zwischen den politischen Kulturen zu unterlassen. Darum ging es bei der Auseinandersetzung.
Leyla, eine Freundin, mit der Ellen in der Zeit gemeinsam Türkisch gelernt hat, erinnert sich nach ihrem Tod in einem Brief an Ellen. Zwei Aliens. Meine liebe Ellen, womit nur soll ich beginnen, um dich zu beschreiben? Ja, jetzt habe ich es. Mit deinem Lachen. Deinem süßen Lachen. Diesem stoßweisen, diesem kindlichen Lachen, das sich von deinen mit Leben gefüllten Augen zu deinem Mund und von dort zu deinen Augen, zu deinen Ohren ausbreitete, als ob die Freude nie enden würde. Ich liebte es sehr, dich zum Lachen zu bringen. Es war angenehm, ohnehin hast du gern gelacht. Du lachtest, um deinem Gegenüber zu zeigen, dass du zuhörtest, um ihm zu bedeuten, dass du verstehst. Ja, sogar um zu zeigen, dass du nicht verstanden hattest, lachtest du. Dein Lachen war für zwei wie uns, die aus völlig verschiedenen Welten stammten und die Sprache der jeweils anderen nicht kannten, das erste Mittel, einander zu verstehen. als wir einander bekannt gemacht wurden, war es meine Aufgabe, dir Türkisch beizubringen. Und du solltest mir dafür Englisch beibringen. Je länger wir einander kannten, umso mehr vergaßen wir diese, unsere Aufgabe. Wir haben alle Sprachen, derer wir mächtig waren, vermengt und eine natürliche Brücke zwischen uns gespannt. Trotz meines begrenzten Englisch, deines sehr geringen Türkisch, war für uns die Sprache der Freundinnenschaft das Natürlichste. Wir stammten von verschiedenen Sternen, aber wurden innerhalb kurzer Zeit wie Freundinnen, die einander seit Jahren kennen, ja, die sich sogar nacheinander sehnen. Wir kochten füreinander, wir lasen uns einander den Kaffeesatz, du auf Türkisch, ich auf Englisch. Wir gingen spazieren in den Straßen von Ahmet. Die Nächte verbrachten wir lange Gespräche führend, natürlich ohne Redewendungen zu benutzen. Wir konnten uns miteinander nur verständigen, indem wir Sprachen in ihrer einfachsten Ausprägung, ohne Redewendungen, sprachen. Denn Redewendungen sind sehr indirekt und bringen einen nur durcheinander. Wir lachten viel über Missverständnisse, wenn wir Redewendungen benutzten, die für uns keinen Sinn ergaben. Wenn ich mich daran erinnere, muss ich jetzt noch lachen. Ha, und manchmal hast du auch auf Grundlage der Bedeutung neue Worte kreiert. Zum Beispiel Handhitze, wie Handschuhe eben. Das war sehr witzig. Wir lachten tagelang. Mit deiner Herzlichkeit, mit deiner Natürlichkeit hast du sofort jeden um dich herum in deinen Bann gezogen. Doch die wirkliche Ellen sollte ich auf einer Reise kennenlernen. Ich wollte in den Zwischenzeugnisferien mitten im Winter heim nach Trabzon fahren. Mein Dorf war ein Bergdorf und lag weit entfernt vom nächsten Zentrum. Als ich dich fragte, ob du, um mal was ganz anderes kennenzulernen, mitkommen wolltest, hast du mit Freuden zugesagt. Als du so mit deinen ganz kurzen Haaren, mit deinem genderlosen Antlitz und deinem schlichten Äußeren unseren DorfbewohnerInnen gegenüberstandst, hat jeder dich forschend angesehen, als wärst du ein Alien. Du warst weder aufgepeppt wie die Mädchen aus der Stadt, noch warst du derb wie ein Junge. »Was ist das nur, mit dem Layla da zusammen hergekommen ist?« fragten sie sich. Du passtest in keine der Schubladen, die sie kannten. Trotzdem mussten sie dich kennenlernen, damit sie ihren Frieden wiederfanden. Zuletzt beschlossen sie, dass du wohl mein Freund, also mein Geliebter, sein müsstest. Als wir von den Gerüchten, die umgingen, hörten, haben wir Tränen gelacht. Nie werde ich die Fassungslosigkeit von dir, die dich am ersten Morgen in diesem Haus im Dorf erfasste, vergessen. Die Fassungslosigkeit war einer der stärksten Beweise dafür, dass wir von zwei verschiedenen Planeten stammten. Meine Mutter war im Morgengrauen aufgestanden, hatte den Weg zum Stall Schaufel für Schaufel vom Schnee freigeschippt, hatte dort die Kühe gefüttert und gemolken und war jetzt rausgegangen, Holz zu holen, um den Ofen anzuheizen. Ich hatte mit dir derweil das Frühstück vorbereitet. Da kommt mein Vater aus dem Schlafzimmer und brüllt, »Wo steckt nur deine Mutter wieder so lange?« Du sahst meinen Vater fassungslos an. Ich, dich. Deine Reaktion auf eine Situation, die für mich gewohnter war als irgendwas anderes, versetzte mir so etwas wie einen Schlag. »Wieso? Deine Mutter hat so viel geschuftet. Dein Vater hat nichts getan und brüllt darüber hinaus auch noch, wo steckt nur deine Mutter wieder so lange? Was ist das denn bitte?« Ich verstand. In deiner Welt waren solche Dinge schon weit in der Vergangenheit zurückgeblieben. Was sollte ich machen? Unsere Welt bewegte sich eben nur ganz langsam weiter, beziehungsweise in unserer Welt hielt es Steuer immer noch lediglich der Mann in den Händen. Wieder lachten wir, doch diesmal lachten wir über unseren Zustand, der zum Heulen war. Erzählend lachten wir über die Ungleichheit zwischen Frau und Mann hier bei uns und den Kampf zwischen Frau und Mann bei euch. Mein Mund stand offen vor Verwunderung und Bewunderung, als ich von meiner Mutter später hörte, dass du am nächsten Morgen früh aufgestanden warst und ihr im vom Schnee befreiten Stall zur Hand gegangen bist. Vor allem, weil du das so still und leise, ohne Lärm darum zu machen und mit einer solchen Selbstverständlichkeit gemacht hast. Ein anderes Mal fragte ich dich an einem Morgen, ob du nicht mal baden wolltest. Als ich erklärte, der Erhitzer im Bad funktioniere nicht, aber wir könnten das Wasser mit einem Kessel auf dem Ofen erhitzen, warst diesmal du es, der vor Staunen der Mund offen blieb. Nein, nein, das ist gar nicht nötig. Wasser ist kostbar. Ein halber Kessel reicht völlig. Und auf den kleinen Eimer deutetest, den meine Mutter immer zum Melken nimmt, war es wieder an mir zu staunen. So haben wir uns gegenseitig fortlaufend in Staunen versetzt. Mit einem halben Kessel Wasser kannst du dich doch höchstens anfeuchten, sagte ich. Aber nachdem ich das gesagt hatte, schämte ich mich sofort für das, was ich gesagt hatte. Ich fühlte mich, als hätte ich dich beschuldigt, dich nicht reinlich genug zu halten. Du hingegen hast sofort meine Verlegenheit erkannt und als ob du mich zu beruhigen suchtest, sofort begonnen, lang und breit zu erklären: Seife, Shampoo und ähnliches benutze ich nicht. Wer solche Dinge nicht nutzt, fängt auch nicht an zu riechen und muss auch nicht so viel Wasser verschwenden. Eigentlich beginnt ein Körper nur dann schlecht zu riechen, wenn er sich an dieses chemische Zeug gewöhnt hat. Deshalb entspricht ein halber Kessel für mich einem Ganzen. Und das ist völlig ausreichend für mich. Was war das für eine großartige Einstellung? Ich war niemals zuvor Zeugin von einem solchen Respekt gegenüber der Arbeit, der Natur, dem Menschen geworden. Wenn Mensch sich mit den FreundInnen unterhält, verspricht Mensch das Blaue vom Himmel doch, ehrlich, wer von uns lebt schon dementsprechend? Aber hier hatte ich einen ganz besonderen Menschen vor mir, die dachte, wie sie lebte, und die lebte, wie sie dachte. Und das, ohne es an die große Glocke zu hängen, sondern weil sie wirklich so fühlte und es ganz natürlich mit sich vereinte. Eine Revolutionärin. Eine wirkliche Revolutionärin. Eine Revolutionärin, die so ganz anders war als jene über Politik reden schwingenden revolutionären Genossinnen, die ich bisher kennengelernt hatte. Für einen Moment sah ich dir in die Augen und hätte dein Herz küssen mögen. Dann haben wir uns lange Zeit nicht sehen können. Du warst fort aus Ahmet. Von Zeit zu Zeit hörte ich über gemeinsame FreundInnen von dir. Du seist in Deutschland und in viele Arbeiten involviert. Ich hingegen habe eine lang anhaltende Beziehung zum glücklichen Abschluss gebracht, geheiratet und ein Kind bekommen. Zwischenzeitlich warst du mal nach Ahmet gekommen und bist auch bei mir vorbeigekommen. Wir hockten zusammen und haben uns lang und ausgiebig unterhalten. Dein Türkisch hatte sich verbessert. Du konntest dich nun mit längeren Sätzen ausdrücken. Du fragtest mich, wie Mensch sich über einen so langen Zeitraum hinweg an den gleichen Mann binden kann. Wir unterhielten uns im Rahmen unserer eigenen Erfahrung über Begriffe wie freie Persönlichkeit, freie Frau, freie Beziehung. Als du darüber sprachst und ich dir zuhörte, wie die Beschränkung irgendeines freiheitlichen Raumes sich auf Beziehungen auswirkte, wie es der Beziehung Richtung gibt und deren Richtung verändern kann, erkannte ich erneut in uns die zwei Aliens, die in ganz unterschiedlichen Welten lebten, die aber die gleiche utopische Welt teilten. Du bist auf meinem Planeten ein Alien, ich auf dem deinen. Ach, Ellen, ach, ich habe solche Sehnsucht nach dir, nach unseren Gesprächen ohne Umwege, direkt und ohne Redewendungen, nach dem sich Verstehen ohne Vorwurf und auf die schlichteste Weise. Ich vermisse die Schilderungen deines Planeten, die den Horizont meiner Gedanken vergrößerten. Deine Herzlichkeit, deine Natürlichkeit. Aber am meisten vermisse ich dein Lachen. Vor und auch nach ihrer Reise nach Ahmet, also von 2004 bis 2007 und dann wieder von 2008 bis 2012, hat Ellen in Berlin in der Grüni gelebt. Das ist das Haus, was hier auch zu sehen ist. Und das ist ein Hausprojekt, was in der Nachwendezeit in Berlin-Friedrichshain entstanden ist. Und sie hat dort im Frauenlesben-Hinterhaus gewohnt und war dort auch beteiligt an der Diskussion darüber, warum solche Räume notwendig sind. Das Leben dort oder dort zu wohnen war für sie auch ein Stück weit der Versuch, politisches und kollektives Leben miteinander zu verbinden. Als sie aus Ahmet wiedergekommen ist, hat sie eben versucht, ganz viele Ideen, Diskussionen und auch Fragen, die sie mitgebracht hatte, dort weiterzuführen. Und sie hat ihren Wunsch, wohnen und politisch aktiv zu sein, miteinander zu verbinden, auch immer wieder ganz aktiv in die Grüni eingebracht. Sie hat zum Beispiel versucht, Lesekreise zu initiieren oder immer wieder Veranstaltungen dort zu organisieren oder auch einfach in der WG irgendetwas gemeinsam zu unternehmen, um eben diese beiden Sachen zusammenzubringen. Doch bei ihr blieb das Gefühl, dass dort kein Zusammenhang sei, also keine politische Organisierung und es eben kein gemeinsames Leben und Kämpfen war. Und in Interviews wurde mit ihren damaligen Mitbewohnerinnen auch über genau die Themen, die sie eben mitgebracht hatte und in der Grüni diskutiert hatte, gesprochen. Und davon teilen wir jetzt Einblicke.
Als erstes erzählt Lea. Ich glaube, Ellens feministischer Werdegang wurde mit der Zeit immer stärker und dass tatsächlich die kurdische Frauenbewegung da maßgeblich war. Sie kam auf mich zu, kurz nachdem sie wieder aus der Türkei zurück war. Sie wollte von mir eine Einführung zu Feminismus haben, erste, zweite, dritte Welle und über queere Theorie. Das war zwischen uns tatsächlich auch viel Thema, die Kategorie Frau oder Frauen und was Mensch darunter versteht. Wir hatten da sehr unterschiedliche Positionen. Für Ellen gab es tatsächlich so eine weibliche Essenz jenseits vom sozialen Konstrukt, was nicht meine Position ist. Darüber haben wir auf jeden Fall öfters geredet. Später war dann viel das Thema, was ist aus der deutschen Frauenbewegung geworden und wie kann es wieder zu einer Bewegung werden? Und nach dem Ahmet-Camp war auch eine Frage, was ist die Haltung? Ellen kam zurück und war richtig wütend auf viele deutsche Aktivistinnen, die sie dort sehr arrogant fand in dem, wie sie sich verhalten hatten. Es waren so Fragen, okay, wer lernt von wem und wie treten wir in anderen Ländern auf und anderen Kämpfen gegenüber? Das waren Sachen, die wir halt viel diskutiert haben. Und dann gab es diese Lesekreise, in denen wir auch im Zusammenhang mit Herland, das ist ein utopischer, feministischer Roman aus dem Jahre 1915, die Frage vom Matriarchat und über feministische Politik allgemein diskutiert haben.
Eine feministische Perspektive hat sich bei Ellen zu einem Zeitpunkt entwickelt, als wir zusammen gewohnt haben und als sie nach Istanbul gegangen ist. Dort ist sie mit Feminismus in Berührung gekommen und ganz viel kam bei ihr in Bewegung. Da ist in ihrer Haltung nochmal ganz stark etwas passiert, was sich auch auf ihre persönlichen Beziehungen ausgewirkt hat. Das ist etwas sehr Persönliches, aber da hat Mensch auch gesehen, dass sich in ihr massiv etwas verändert hatte. Till zum Beispiel hat nie den Abwasch gemacht. Das hat Ellen immer wahnsinnig geärgert. Für eine spätere Ellen wäre das im Traum nicht mehr denkbar gewesen, ihren Freund durch die Gegend zu kutschieren und auch noch seinen Abwasch zu machen. Später wäre so etwas nicht mehr in die Tüte gekommen. Ellen hat sich in ihren Beziehungen an vielen Sachen immer selbst die Schuld gegeben. Wenn Sachen nicht funktioniert haben, war sie sehr zerrissen und hat mit sich selbst gehadert. Ich hatte immer das Gefühl, dass sie aus ihren Beziehungen rausgewachsen ist. Zum Beispiel mit ihren politischen Anfängen. So wie ich das in Erinnerung habe, war es am Anfang Till, ihr Freund, der sie mitgenommen hat. Und Ellen ist darin größer geworden. Sie hat sich verändert, sie ist gewachsen. Dann war ihr das zu wenig. Das habe ich in allen ihren Beziehungen gesehen, dass sie auf einer politischen Ebene ein Stück rausgewachsen ist und dass es dann nicht mehr passte. Ellen hatte auch sehr viele Gedanken und Konzepte zu menschlichen Beziehungen, eher zu uns als Gruppe und nicht so sehr zu Zweierbeziehungen, weil das nicht ihr Konzept war. Sie hat sich Gedanken zum Zusammenleben gemacht, sie hatte da Vorstellungen, aber es gab ganz viele Realitäten. Sie ist da bei uns an Grenzen gestoßen und sie ist bei sich selbst an Grenzen gestoßen. Ich glaube, daher war es für sie kein leichtes Thema, weil sowohl ihre eigene Realität als auch unsere, wie auch die Liebesbeziehungen, die sie hatte, sehr stark von dem, was sie sich als Konzept gewünscht hat, abgewichen sind. Deshalb glaube ich, war es für sie auch immer kompliziert. Aber sie hat es probiert. Es war ihr wichtig. Aber es war nicht einfach, in Übereinstimmung zu bringen.
Als Ellen damals 2008 aus Ahmed wiederkam, meinte sie: Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben tatsächlich eine kämpfende Bewegung kennengelernt, die in der Bevölkerung verankert ist. Und sie wollte diese Erfahrung und ihre Begeisterung teilen und auch anderen den persönlichen Kontakt ermöglichen. Und sie hatte schon in Ahmed mit der Frauen- und auch mit der Jugendbewegung diskutiert, wie das möglich halt ist, mit einer größeren Gruppe in seinen gemeinsamen Diskussionsprozess zu kommen. Und sie hatten die Idee entwickelt, dort ein sogenanntes Ahmed-Camp durchzuführen. Das war angelehnt an so die Camps, die halt hier auch in Europa viel stattgefunden haben, Klimacamps, Antirar-Camps und so weiter. Und sie fing halt an, in Berlin und im Umfeld Leute zusammenzusuchen, die die Idee auch geteilt haben. Und es begann ein längerer Vorbereitungsprozess. Also über ein Jahr fanden Seminare statt und Vorbereitungstreffen. Und tatsächlich fand dieses Camp dann 2009 in Ahmed statt. Also es sind über 80 aus Österreich, Deutschland, also aus dem deutschsprachigen Raum gemeinsam dorthin gefahren. Zeitgleich fand dort das erste mesopotamische Sozialforum. Zeitgleich fand dort das erste mesopotamische Sozialforum in Ahmed statt, was damals ein sehr wichtiger oder ein sehr politischer, wichtiger Schritt war, das dort durchzusetzen. Sozialforen waren damals, gab es damals halt in den verschiedenen Ländern, aber auch auf Europaebene und auch weltweit. Und das waren so Orte, wo sich soziale Bewegungen getroffen haben, um gemeinsam ihre Probleme oder eben halt auch Lösungsansätze zu diskutieren. Und das war das erste Mal, dass im Ahmed halt aus der ganzen Region, aus Südkurdistan, Irak, Iran, bis Palästina, aber auch tatsächlich aus Lateinamerika waren Gäste da, die sich halt dort gemeinsam, also über 1000 getroffen haben und gemeinsam halt die Probleme in dieser Region diskutiert haben und verschiedene Lösungsansätze. Und parallel fand halt dieses kleine Ahmed-Camp statt, was dann eher so mit Workshops und mit vielen Diskussionen und so stattgefunden haben. Es hat sich aber sehr gut gemeinsam ergänzt. Und es gab schon auch viel Kritik an gerade den Europäerinnen aus Deutschland und Österreich, wie eurozentristisch sie sich zum Teil wieder verhalten haben. Aber es gab auch sehr viele gute Begegnungen. Und es ist auch viel daraus entstanden. Also es gab dort die Forderung halt auch, dass sich hier mehr zu den Regierungsentscheidungen verhalten wird, also dass sich gegen Rüstungsexporte eingesetzt wird, gegen die Beteiligung am Ilisu-Staudamm und so weiter und so fort. Und tatsächlich ist da aus dem Ahmed-Camp dann die Kampagne Tatort Kurdistan entstanden, die vor allen Dingen in Deutschland ja, über viele Jahre viele Aktionstage organisiert hat gegen Rüstungsexporte, gegen den Elissu-Staudamm, gegen das PKK-Verbot. Und es haben sich halt ganz unterschiedliche politische Gruppierungen daran beteiligt. Ja, für Ellen war dann nach dem Ahmed-Camp das eine Phase des Aufbaus von politischen Strukturen, aber auch von ständiger Analyse. Und es war hier halt auch immer wichtig, in Deutschland eine Organisation aufzubauen. Und so schloss sie sich 2010 parallel auch Avanti an. Avanti war ein Projekt undogmatischer Linke, die später auch in die IL, ich glaube, das sagt euch wahrscheinlich eher was, IL, Interventionistische Linke, aufgegangen ist. Und warum sie das getan hat, daraus hat sie dann später erzählt, daraus lese ich jetzt einen Teil vor. Ich finde die autonome Linke schon vom Grundding her sehr dogmatisch. Es gibt immer wieder Ausnahmen. Ich habe es eher als Ausnahme erlebt, dass zum Beispiel bestimmte Sachen hinterfragt werden dürfen oder halt auch nicht. In anderen Gruppierungen wird sehr viel mehr Wert auf kollektive Bildung gelegt. Und das finde ich, glaube ich, relativ wenig in der autonomen Linken, dass sich die neuen Generationen, die nachkommen, Grundpositionen erstmal erarbeiten können. Während ich das in der autonomen Linken, also zumindest wie ich da sozialisiert wurde, als einen total individualisierten Prozess wahrgenommen habe. Also, dass du eigentlich als fertige Revolutionärin dahin kommen musst, die schon alles weiß. Und dass es eigentlich kaum Raum dafür gibt, zu fragen, hey, warum ist das eigentlich so? Oder warum wird in dieser Wert oder dieses Ritual verteidigt? Und dass es kaum kollektive Bildungsprozesse gibt, angefangen von, was ist eigentlich Kapitalismus oder was ist unsere Utopie? Warum haben wir eine kritische Distanz zur Presse? Und warum das keine Positionen sind, die verhandelbar sind? Sie werden inhaltlich nicht von Grund auf vermittelt. Da habe ich andere Bewegungen erlebt, andere Gruppierungen, wie zum Beispiel für eine linke Strömung Fels oder Avanti, die sich explizit als undogmatische Link begreifen, mit Wurzeln in den autonomen Linken, aber auch in Abgrenzung dazu. Dort habe ich viel eher erlebt, dass Bildungsprozesse kollektiv ablaufen und auch junge Menschen, die neu dazustoßen, ganz viel Raum gegeben wird, sich selber Positionen zu erarbeiten. Ich habe alle Gruppen als sehr basisorientiert erlebt, wobei ich glaube, dass es bei den radikaleren Autonomen eher abgetan wird. Abgetan auch wegen ihrer wachsenden Struktur. Ich nehme zum Beispiel die IL als eine Gruppe mit einer verbindlichen Verteilung von Verantwortung wahr. Aus autonomer Perspektive werden darin Hierarchien gesehen, aus meiner Perspektive aber nicht. Für mich ist die Verteilung von Verantwortung die Möglichkeit, Politik viel effektiver zu gestalten. Effektiver in jeglicher Hinsicht, auch was den Abbau von Hierarchien angeht. Ich habe die autonome Linke als sehr informell erlebt. Solange Hierarchien informell sind, sind sie nicht angreifbar. Sobald Verantwortlichkeiten verteilt sind, also gesagt wird, ihr seid zum Beispiel die Strategiegruppe, heißt das nicht, dass dem Rest der Gruppe eine Strategie aufgedrängt wird. Aber dort wird es erstmal diskutiert und dann stellt sich halt die Frage, wie in der Gruppe damit umgegangen wird, ob die Strategie auch verworfen werden kann, wie Diskussionsprozesse verlaufen, dass die Verantwortlichen klar sind und dass dadurch auch Dinge viel eher kritisierbar sind, dass somit eher die Möglichkeit besteht, Hierarchien abzubauen, als wenn Verantwortlichkeiten gar nicht benannt sind, sondern sich einfach eingeschlichen haben. Eine Freundin, die mit ihr zusammen dort organisiert war, erzählt auch noch aus dieser Zeit. Ich erinnere mich daran, oft mit Ellen strategische Fragen diskutiert zu haben. Wir waren beide in sehr ähnlichen Situationen, was unsere Organisierungskontexte betrifft, und haben Tür an Tür im selben Hausprojekt gewohnt. Wir waren beide in Kurdistan beim Ahmed-Camp gewesen und dann im Soli-Komitee in Berlin und bei Avanti. Wir haben die Einschätzung geteilt, dass es notwendig ist, aus der eigenen Situation heraus zu agieren und nicht als Stellvertreterin. Wir haben viel darüber geredet, welche politischen Felder, welche Kämpfe, welche Forderungen und Ansätze in Deutschland Sinn ergeben. Eine Geschichte fällt mir noch ein. Wir waren einmal auf einer Blockade an einem 1. Mai. Es ging darum, einen Nazi-Aufmarsch irgendwo in Ost-Berlin zu verhindern. Ellen und ich waren eigentlich Backup und wollten irgendwelche Hintergrundaufgaben übernehmen. Aber es sind halt zwei Leute ausgefallen und irgendwie hatten wir dann die Fahnen in der Hand. In dieser Zeit gab es bei Blockaden immer Fahnen, die die verschiedenen Finger zu den verschiedenen Blockadepunkten führten. Weil wir die Fahnen hatten, sind uns plötzlich 200 Leute hinterhergelaufen und wir wussten noch nicht einmal, wo es lang geht. Aber haben uns dann einen Weg durch eine Kleingartenanlage gesucht, um auf die Nazi-Route zu kommen. Auf der anderen Seite stand eine Reihe Polizisten. Ellen und ich hatten keine Erfahrung mit dem Konzept Durchfließen von Polizeiketten. Die Idee war ja, dass das organisch geht, ohne Verletzte. Wir haben uns kurz angesehen und gedacht, wir machen das jetzt mal. Neben uns waren noch 2, 3 kurdische Genossinnen. Also sind wir losgerannt und mit unseren Fahnen zwischen den Polizisten durch. Das hat auch gut funktioniert. Aber als wir uns umgedreht haben, haben wir gesehen, dass die 200 Leute hinter uns nicht durchgekommen sind, sondern von der Polizei ziemlich brutal aufgehalten wurden. Das war das Ende unserer Leadership-Karriere bei Blockaden. Wir haben uns so geschämt. Am Ende aber ist aber niemand etwas wirklich Schlimmes passiert, glaube ich. Die Nazis wurden an dem Tag noch blockiert.
Ja, unter anderem aus dem Ahmed-Camp ist bei Ellen nochmal der Wunsch entstanden, die kurdische Frauenbewegung besser kennenzulernen und auch vor allem sie besser sichtbar zu machen. Es war zu der Zeit, also vor so 10, 15 Jahren, anders als heute so, dass es sehr, sehr wenig Material in deutscher Sprache allgemein zur kurdischen Bewegung, aber auch zur kurdischen Frauenbewegung gab. Und so ist Ellen 2010 mit einer Gruppe von Frauen nach Südkurdistan gereist und hat dort die Frauenorganisation der kurdischen Freiheitsbewegung sowie auch der Guerilla in den Bergen Kurdistans besucht. Und sie haben dort eben ganz viele Interviews geführt, haben an Diskussionen teilgenommen, sich auch an Akademien beteiligt. Und am Ende aus diesem ganzen gesammelten Material ist dann das Buch Widerstand und gelebte Utopien entstanden, an dem auch Ellen fast 2 Jahre mitgearbeitet hat. Und wer das kennt, also das ist zu der Zeit eigentlich, vielleicht kann man auch sagen, bis heute, wie so ein Nachschlagewerk auf Deutsch über die kurdische Frauenbewegung, weil also wirklich aus den Interviews direkt eben alle Strukturen erklärt werden, auch die Ideologie dahinter, die Ideen, die Praxis eben dargestellt wird aus Perspektive der kurdischen Frauen selber. Zeitgleich hatte Ellen auch damit begonnen, Feministinnen der alten Frauenbewegung wieder zusammenzubringen, um eben gemeinsam mit der kurdischen Frauenbewegung einen neuen feministischen Internationalismus zu diskutieren. Und es gab zu der Zeit aus den Bergen Kurdistans die Einladung, als Gruppe wiederzukommen und dort gemeinsam an einer Akademie teilzunehmen und eben all diese Fragen wirklich mit Zeit, mit Ruhe und in die Tiefe zu diskutieren und Vorschläge und Lösungsideen zu erarbeiten. Und es entstand damals auch eine Gruppe, die sich regelmäßig getroffen haben, um eine Reise vorzubereiten. Doch diese, also die gemeinsame Reise, so wie es ursprünglich geplant war, kam dann aus unterschiedlichen Gründen nicht zustande, sodass eben am Ende nur eine recht kleine Gruppe sich tatsächlich auf den Weg gemacht hat. Und auch Ellen selbst hat an dieser Idee festgehalten und ist dann 2012 nochmal und diesmal für 1,5 Jahre in die Berge Kurdistans gegangen. Sie hat dort die kurdische Sprache erlernt, hat an Ausbildungen teilgenommen, an Akademien teilgenommen. Sie hat sehr, sehr viel studiert und auch gemeinsam mit der kurdischen Frauenbewegung über feministische und revolutionäre Ideen, über Perspektiven und Organisierung, über die Genealogie, also die Wissenschaft der Frau und über die Frage, was tun in Europa, diskutiert. Und aus dieser Zeit, als sie an der Sprachschule gewesen ist, berichtete Ellen eben auch in einem Brief den sie geschrieben hat. December 17, 2012. Hallo ihr Lieben, ich hoffe euch allen geht es gut. Mir geht es prima und da gerade Besuch aus Europa da ist, dachte ich, mal schnell einen kleinen Brief zu schreiben. Auch wenn ich gerade voll im Kurdisch-Lernfieber bin und mein Kopf vor allem darum schwirrt. Nachdem ich einige Wochen ziemlich in der Luft hing, weil irgendwie so gar nichts voranging, also weder die Bildungseinheit anfing, noch meine Kurdischkenntnisse sich von alleine verbesserten, war meine Laune zwischendurch an einem Tiefpunkt angelangt. Und dann, wie es immer so ist, ging es aufwärts. Eine Freundin bot sich an, täglich ein wenig mit mir Kurdisch zu üben. Und dann endlich legte ich los und es blubberte nur so aus mir heraus. Ich hatte ja schon eine Menge im Buch gelernt und scheinbar war mein Speicher gar nicht so leer, wie es sich zwischendurch anfühlte. Parallel zu meiner wachsenden Sprachfähigkeit stieg auch wieder meine Lust, mich mehr zu integrieren. Es ist schon so, dass es mir generell nicht ganz leicht fällt, mich wirklich zu integrieren. Das heißt, ich mache das schon irgendwie, aber wie auch in der BRD fällt es mir nicht so leicht, mich in größeren Gruppen zu bewegen. Und Sozialleben ist hier schon ein ganz wesentlicher Teil des Lebens. Natürlich hat jeder die Freiheit, sich zurückzuziehen und ein Buch zu lesen und Ähnliches, aber es wird schon auch erwartet, dass ich des Abends allemal, zumindest mal für eine Weile, mit an den Ofen setzen und einen Tee mittrinken, sich allemal miteinander austauschen. Und es ist auch tatsächlich einfach ganz nett, zusammenzusitzen und sich Geschichten über alte Zeiten anzuhören. Als es noch keine Überwachungsflugzeuge gab, geschah das alles abends am Feuer. Es wurden Geschichten erzählt und Lieder gesungen. Aus Sicherheitsgründen geht das heute nicht mehr. Beziehungsweise jetzt im Winter sind ja eh alle drinnen untergebracht. Also wir sitzen jetzt alternativ um leider sehr stinkige Gasöfen herum. Nach der ersten Nacht damit wachte ich mit geschwollenen Augen auf. Sah zwar lustig aus, aber ich fühlte mich 2 Tage lang wie ein aufgeblasener Frosch. Mittlerweile hat sich mein Körper scheinbar an diese Giftwolken gewöhnt. Darüber hinaus hat jetzt die eigentliche Bildungseinheit angefangen. Mein Leben ist jetzt sozusagen voll im Flow. 6 Frauen in einem Raum, ein riesiges, urgemütliches Bettenlager und wir arbeiten, lesen und lernen die ganze Zeit. Vormittags findet hier der Unterricht statt. Ich lerne quasi im Alphabetisierungskurs mit. Zwischendurch gibt es Tee, gekocht auf dem Gasofen, unglaublich viele Walnüsse und auch immer wieder mal praktische Arbeiten wie Kanäle von Sand befreien, damit die Stromversorgung wieder klappt und natürlich die täglichen Arbeiten, wie zum Beispiel Küchen- und Nachtdienste. Und ich darf endlich mitmachen, also Schichten übernehmen. Ja, fühlt sich alles gleich ganz anders an, endlich mal wieder ein wenig mehr Verantwortung zu übernehmen und nicht immer die Schaufel aus der Hand genommen zu bekommen, weil die Freundinnen Angst haben, ich könnte mich überanstrengen. Den Anfang der Bildung machte eine 2-wöchige Leseeinheit, in der das 5. Buch der letzten Verteidigungsschriften von Öcalan vorgelesen wurde. Es wurde kapitelweise laut vorgelesen und anschließend diskutiert. Insbesondere für diejenigen, die nicht oder nur sehr wenig lesen können, eine ganz gute Methode. Auf der anderen Seite echt auch anspruchsvoll. Einen so schweren Text in so schnellem Tempo durchzuarbeiten. Ich hatte parallel Jenseits von Staat, Macht und Gewalt gelesen, ungefähr halb so schnell und mir ständig Notizen machend. Aber es ist vermutlich auch einfach Übungssache. Die Diskussionen verlaufen stets mit Moderation. Die Redebeiträge sind in der Regel recht lang. Das hat den Vorteil, dass sich auch längere und umfassendere Gedankengänge entwickeln können. Dafür sprechen die Einzelnen in der Regel nur einmal zu einem Thema. In der Manga, dem Raum, in der wir gerade arbeiten, sitzen wir im Kreis. Anders als im Herbst, als wir in Reihen hintereinander saßen und für Redebeiträge aufgestanden sind, bleiben wir hier ganz entspannt sitzen. Alles ist ein wenig informeller, als ich es vorher kennengelernt habe. Zwischendurch gab und gibt es dann Tage mit Versammlungen, solche für Frauen, aber auch gemischte. Den gemischten Versammlungen ist in der Regel die der Frauen vorangestellt. Die Entscheidungen der Frauenversammlung werden dann in den gemischten Versammlungen bekannt gegeben. Es gibt Versammlungen, in denen über den Alltag und Organisatorisches diskutiert wird. Dann kommen in regelmäßigen Abständen Schreiben von verschiedenen Seiten, wie zum Beispiel vom Dachverband der Frauen oder den Verteidigungskräften. In den Schreiben geht es teils um aktuelle Entwicklungen innerhalb der Bewegung bzw. in ihrem Verantwortungsbereich, wie auch um politische Entwicklungen allgemein. Die Schreiben werden diskutiert. Teils kommen Verantwortliche der einzelnen Bereiche vorbei, nehmen Ergebnisse der Diskussionen, Kritik und Anregungen mit und tragen diese in die jeweiligen Gremien zurück. Was ansonsten noch so bei mir abgeht, ist, dass ich hier eine ganz neue Beziehung zur Natur aufbaue. Ich habe mich ja schon recht naturverbunden gefühlt, aber das hier eröffnet mir gerade noch mal ganz neue Horizonte. Natürlich sind schneeverschneite Berggipfel, Sternenhimmel, jaulende Schakale in den Abendstunden, frischer und eiskalter Wind im Gesicht auf dem Weg zum Küchenzelt, zum Brotbacken oder zum Bad einfach toll. Aber ich bekomme mittlerweile Gänsehaut, wenn ich einen Blick auf diese verschneiten Berggipfel werfe und empfinde dabei sowas wie eine ganz tiefe Ruhe. Das hatte ich irgendwie noch nie. Ja, und dann das Leben in der Gruppe. Mittlerweile habe ich mich an das Hordenleben so weit gewöhnt, dass ich es letztens ganz beklemmend fand, als ich eines Abends zufälligerweise mal ganz alleine in der Manga geschlafen habe. Das fühlte sich irgendwie ganz falsch an, wobei ich die ersten Wochen noch immer wieder total froh war, mal ein Zelt für mich zu haben. So far erstmal, ich muss den Brief schnell noch auf CD brennen und dann ist er schon unterwegs. Macht es alle ganz gut. Ich denke viel an euch und bin gespannt, wie es euch allen so geht. Einen tollen Jahresanfang 2013 wünsche ich euch und liebe Grüße, Sterk. Ja, ab diesem Moment oder ab dieser Reise für 1,5 Jahre in die befreiten Berge Kurdistans, habt ihr gerade gemerkt, und da schreibt Ellen ihre Briefe nicht mit Ellen, sondern mit Sterk. Und es ist eben in der kurdischen Freiheitsbewegung wie auch in vielen anderen revolutionären Bewegungen üblich, sich Kampfnamen zu geben. Und das ist auf der einen Seite der Sicherheit geschuldet, auf der anderen Seite soll es aber auch wirklich diesen großen und einschneidenden Schritt eben auch symbolisieren, zu sagen, ich lasse was Altes zurück, ich lasse auch Teile meiner Persönlichkeit zurück und möchte eben Neues entwickeln und möchte mich wirklich hingeben und um das eben zu verdeutlichen, sich auch einen anderen Namen zu geben. Und Ellen hat den Namen Sterk gewählt, das bedeutet auf Deutsch Stern. Und sie, also es hatte den Hintergrund, sie hat sich dafür entschieden, weil ein Freund mal erzählt hatte, dass eben die Sterne, der Horizont, der Sternenhimmel deshalb so einen großen Einfluss oder so eine Schönheit für uns hat, weil eben ganz viele kleine Sterne dort stehen und leuchten und jeder einzelne eben dazu beiträgt, dass dieses Gesamtbild entsteht. Und so war das eben was, mit dem sich Ellen gut identifizieren konnte, also dem dass sie wirklich ihren Beitrag leisten möchte, dass sie ihre Ausstrahlung, ihre Persönlichkeit entwickeln möchte und die Verantwortung übernimmt und gleichzeitig aber eine von vielen bleibt.
Ja, und ich lese jetzt nochmal eine Stelle vor, wo Ellen nochmal drüber redet, warum bin ich eigentlich hier? Vielleicht noch ein paar persönliche Sachen. Ich habe in der Zeit der langen Nächte im Zelt viel darüber nachgedacht, was mich eigentlich hergetragen hat. Warum ich gegangen bin, obwohl es zu Hause so viel gibt, an dem ich hänge. Meine Freundin, meine WG, meine Liebesbeziehung. Mein Leben fühlte sich doch in vielen Bereichen wirklich schön an. Ich hatte ja sogar einen easy, wenig anstrengenden, sogar netten Lohnjob. Und trotz allem fehlte mir etwas. Gefühlt bin ich keine große Revolutionärin, keine, die entschlossen laut und mit erhobener Faust durch die Straßen zieht, keine, die unbedingt an die Front will. Gefühlt wollen hier alle anderen, vor allem und überhaupt das eine, an die Front, in die sogenannte Praxis. Aber warum bin ich dann hier und was ist es, was ich hier habe und nicht dort, wo ich lokal eigentlich leben möchte? Ich habe einfach nochmal verstärkt gemerkt, wie relevant für mich Widerstand und kollektives Leben sind. Und wie sehr mir das in meinen politischen Zusammenhängen und in meiner WG, in der andere Frauen ja auch politisch arbeiten, gefehlt hat. Für mich ist eine Gruppe, ein Kollektiv, mit dem ich gemeinsam diesen Weg gehe, total wichtig. Und ich bin so frustriert, dass ich kein Kollektiv für mich gefunden habe, in dem Leben und Widerstand zusammengingen. Und Widerstand ohne gemeinsames Leben, also hier meine politische Arbeit, dort meine Liebesbeziehung und meine Freundinnen und Freunde, meine WG und meine Lohnarbeit, also die Verbindung zwischen allem, die fehlte mir. Ich wüsste keinen Ort in der BRD, an dem Widerstand und kollektives Leben sich verbinden, beziehungsweise vor allem auf eine Art und Weise verbinden, die perspektivisch zu nachhaltigen und gesamtgesellschaftlichen Veränderungen führen. Vielleicht auch, weil es in der BRD kaum relevante Bewegungen gibt. Die Gruppen sind zu zersplittert, die Einzelnen werden von den Anforderungen des Alltags verschluckt und es fehlt an ausgereiften Perspektiven. Und vor allem begrenzt sich der Widerstand oftmals auf ein Thema, wie zum Beispiel Antifaschismus, Antirassismus oder Antisexismus. Das sind ja auch relevante Bereiche, aber wenn sie als einzelner Bereich verbleiben, sich die einzelnen Gruppierungen nicht als Bewegung mit gemeinsamen Programmen und gemeinsamen Zielen und Perspektiven zusammenschließen, verpufft so viel von den Kämpfen. Und trotzdem sind die politischen Arbeiten, die geleistet werden, wichtig. Ja, warum ich auch noch hier bin, ist, um einfach eine Menge zu lernen. Kollektivität zum Beispiel. Wie es sich anfühlt, in einem Kollektiv zu leben, in dem das Glück der Einzelnen tatsächlich vom Wohlbefinden der Gemeinschaft abhängt. Gerade kam eine der Freundinnen in die Manga, in der ich sitze und schreibe, holte ein Tütchen Instant-Kaffee aus ihrer Hosentasche und fragte, ob ich das nicht gerne trinken möchte. Nebenbei erzählte sie, wie sie es seit Tagen mit sich herumtrage und es nicht trinke. Es fühle sich einfach falsch an, in einer Gruppe als Einzige sowas zu trinken. Eine alte Angewohnheit, sagt sie entschuldigend. Ja, meinte dann eine andere Freundin, wie wenig Brot auch da ist, es wird einfach geteilt. Sie bekomme keinen Bissen herunter, wenn sie weiß, dass eine andere Freundin hungrig bleibt. Sowas habe ich nicht in mir. Ich bin auch nicht asozial, aber ich schaue schon oft sehr darauf, dass ich erstmal klarkomme. Mein Hunger erstmal gestillt ist und ich nicht friere, bevor ich was abgebe und mich um das Wohl meines Umfeldes kümmere. Und natürlich ist es auch wichtig, sich um sich selber zu kümmern, auf sich aufzupassen. Aber ich meine die Gewichtung, also den Zugang darin, dass es mir gut geht, wenn es den anderen gut geht. Gemeinschaften funktionieren nur dann, wenn jede ihre Bedürfnisse benennt und bestenfalls auch erfüllt bekommt, so scheint mir oftmals ein Dogma in deutschen linken Zusammenhängen. Und das stimmt auch, aber ich glaube, funktionieren wird es erst dann, wenn das Wohlbefinden aller anderen darin auch mitgedacht und mitgefühlt wird. Dann möchte ich noch mehr von den Gruppenprozessen mitbekommen. Eine Freundin aus Westeuropa, die sich vor 2 Jahren angeschlossen hat, meinte kürzlich, ich habe hier kennengelernt, dass es okay ist, Fehler zu machen und ich trotzdem geliebt werde. Große Relevanz darin haben bestimmt auch die regelmäßig stattfindenden Tech-Meals. Das sind Auswertungsrunden, die alle paar Tage stattfinden und in denen der Alltag besprochen wird, es Raum für Kritik und die Suche nach Lösungen gibt. Die Wahrscheinlichkeit ist daher relativ groß, dass Konflikte nicht so lange zurückgehalten werden, bis sie in einem lauten Knall zerplatzen, sondern sie zeitnah ausgetragen werden. Darüber hinaus finden sogenannte Plattformen statt, wie ich bisher mitbekommen habe, zum Beispiel am Ende einer Bildungseinheit. In dem Fall der Sprachbildungseinheit, deren Ende ich noch mitbekommen habe, also nach 2 Monaten. Andere Bildungseinheiten dafür auch mal nach 6 Monaten. Soweit ich verstanden habe, gibt die Gruppe zu jeder und jeden ein Feedback über die Fortschritte, die gemacht wurden und die kritischen Punkte, an denen noch gearbeitet werden muss. Auch hier ist viel Raum für Kritik. Ich glaube, es gibt noch mehr, wo die Freundinnen sich und ihre Arbeit gemeinsam reflektieren. Halbjährige schriftliche Berichte zum Beispiel. Aber dazu mehr im nächsten Brief, wenn ich mehr dazu kennengelernt habe. Zu den Gruppenprozessen und wie diese im positiven Sinne funktionieren können, gibt es bestimmt noch eine Menge mehr zu lernen. Gefühlt würde ich gerade sagen, dass es auch viele Dinge sind, die mit Einstellung zu tun haben und die ich gerade noch gar nicht so richtig benennen kann. Und ich einfach denke, ich möchte mal erleben, wie und dass sowas geht, dass Gruppen tatsächlich über einen langen Zeitraum zusammenkämpfen und es den Einzelnen darin gut geht. Soft Skills. Ja, und dann will ich endlich mein ideologisches Wissensdefizit endlich mal abbauen.
Anfang 2014 kam Ellen dann aus den Bergen Kurdistans wieder zurück nach Europa. Und sie hat dort im kurdischen Frauenbüro für Frieden, Jeni, mitgearbeitet und sich auch zum Beispiel ganz stark in die Vorbereitung der ersten Genealogiekonferenz in Europa eingebracht. Genealogie, das hatte ich vorher auch schon erwähnt, die Wissenschaft der Frau, bedeutet nicht, dass die Frau wissenschaftlich erforscht wird, sondern Wissenschaft aus Perspektive der Frauen zu betreiben und auch die Perspektive auf Wissenschaft selbst zu verändern, also zum Beispiel andere Quellen in die Forschung mit einzubeziehen, mündliche Überlieferungen und so weiter, einfach mehr Beachtung zu schenken und insbesondere auch die verschiedenen Bereiche nicht so abgehackt voneinander zu betrachten, sondern wirklich die Gesellschaft und die Wissenschaft wieder miteinander zu verbinden und eine ganzheitliche Herangehensweise an die Erforschung des Lebens und der Welt sich zu erarbeiten. Ellen hat auch neue Bildungs- und Organisierungsprozesse gemeinsam mit der kurdischen Bewegung und solidarischen Aktivistinnen in Deutschland initiiert, aus denen, wie bereits gesagt wurde, 2017 die feministische Organisierung Gemeinsam Kämpfen hervorgegangen ist und 2021 auch eine All-Gender-Organisierung, die Initiative Demokratischer Konföderalismus. Und sie hat eben in diesen Prozessen ihren Schwerpunkt wirklich immer sehr stark auf die autonom-feministische Organisierung gelegt. Und über ihre Rolle in diesen Prozessen und wie sie uns und ganz viele andere dabei mitgenommen hat oder man kann eigentlich wirklich sagen, förmlich mitgerissen hat, erzählen auch Freundinnen in dem Buch aus dieser Zeit.
Als erstes Sherwin. Es entwickelte sich ein Bildungsprozess, bei dem es darum ging, Erfahrungen und Diskussionsprozesse aus der kurdischen Frauenbewegung zu vermitteln, und die aktuelle gesellschaftliche Situation, die Situation von Frauen und Frauenkämpfen in Deutschland und auch in anderen Ländern genauer zu verstehen. Ziel dieser Diskussions- und Bildungsprozesse war es, neue Gedankenanstöße und eine neue Basis für feministische und revolutionäre Kämpfe in Deutschland mit internationalistischer Perspektive zu schaffen. Dieses Ziel hat Ellen bis zum Schluss konsequent mit Liebe und großen Anstrengungen und einer großen Entschlossenheit verfolgt. Sie hat sich nicht nur als ein Teil von etwas begriffen, das bereits existiert und in Bewegung ist. Sie hat es als ihre Aufgabe gesehen, selber Diskussionen anzustoßen, neue Gedanken und Schritte zu entwickeln. Obwohl sie ihre persönlichen und politischen Prozesse immer wieder hinterfragte und sich häufig mit Hindernissen konfrontiert sah, war sie immer auf der Suche nach Lösungen. Sie strahlte eine Klarheit und Entschlossenheit aus, die viele andere Menschen motivieren konnte, sich auch mit einzubringen. Ich denke, dass sie für viele Diskussions- und Organisierungsprozesse, die in den letzten 10 Jahren im deutschsprachigen Raum stattgefunden hat, die initiierende und inspirierende Rolle einer verschenkt, einer Wegbereiterin gespielt hat.
Tilda. Ellen hat mich damals für die feministische Frage und die Utopie eines anderen, solidarischen Miteinanders begeistert. Sie hat mich einfach eingeladen, mit zu feministischen Bildungsseminaren zu kommen und oft das Gespräch zu mir, meinen Gedankengängen, meinen Schwierigkeiten und allen aufploppenden Fragen gesucht. Und so gingen wir bei einer feministischen Bildung während der Pause im Garten spazieren und ich habe sie gefragt, Ellen, was ist eigentlich dieses Patriarchat, über das die ganze Zeit geredet wird? Da hat Ellen richtig herzlich gelacht, mir gesagt, dass ich noch sehr oft fluchen werde über diesen abstrakten Begriff. Und dann hat sie mir mit viel Ruhe und ihrer stets liebevollen Art die 5000-jährige Geschichte der patriarchalen Weltordnung erklärt. Und sie hatte so recht. Wie oft habe ich mich über dieses Machtkonstrukt mit all seinen Ausformungen schon aufgeregt. Dennoch muss ich oft schmunzeln, wenn ich mich dann aufrege, denn bei jeder noch so heftigen Aufregung erscheint auch immer wieder diese Erinnerung in meinem Kopf. Und ich denke mir, oh Ellen, du schöne Ellen, wie sehr du doch recht hattest.
Ab 2015 wählte Ellen ihren Lebensmittelpunkt in Hamburg. Sie sah da Organisierungspotenzial, arbeitete im Hamburger kurdischen Frauenrat Roschbin mit und auch hier an feministischer Organisierung. Und es entstand dort eine Hamburger Seminarreihe, das ist die erste Einladung, wo vor allem Themen wie feministische Geschichte, feministische Ökonomie, Kritik, Utopien, Patriarchat und Kapitalismus diskutiert wurden. Sie arbeitete in der Migrationsberatung und lebte in einer feministischen WG. Aber schon wenige Monate nach ihrer Ankunft erfährt sie von ihrer Erkrankung an Krebs. Und ab Juli, August 2015 beginnen Operationen, Chemotherapie und Reha. Fast ein Jahr kämpft Ellen mit allen Mitteln, auch weil sie überzeugt war, dass noch so viel zu tun gab. An diese Zeit erinnert sich eine Freundin, Maria. Als Ellen krank wurde, waren wir an ihrer Seite. Wir haben sie zu Ärzten, zu Operationen, zur Chemotherapie begleitet. Es ging ihr zunehmend schlechter, aber sie wollte sich nicht unterkriegen lassen. Solange sie konnte, war sie an Aktionen beteiligt, unter anderem zu politischen Gefangenen im Iran. Sie litt unter dem chronischen Erschöpfungssyndrom und kam nach einiger Zeit kaum noch aus dem Bett. Als sie schwächer wurde, hat Ellen zeitweise in meinem Zimmer gewohnt. Täglich kam ein Pflegedienst, um ihr Medikamente zu verabreichen. Damals hing ein Bild von einer JPG-Kämpferin aus Rojava bei mir an der Wand. Ein Foto von Vaisi Altay aus den ersten Tagen der Revolution. Die Kämpferin trug einen großen roten Teddybär in der einen Hand und in der anderen Hand eine Kalaschnikow. Die Pflegerinnen waren immer sehr überrascht über das Foto und es machte Ellen Spaß, mit ihnen ein Gespräch über die Revolution in Rojava zu beginnen. Sie wollte nicht nur als die Kranke, sondern vor allen Dingen als politische Frau wahrgenommen werden, bis zuletzt. Sie hat sich sehr dagegen gewehrt, Medikamente zu nehmen, die ihre Wahrnehmung trüben konnten. Ihr war die Vorstellung zuwider, nicht mehr klar im Kopf zu sein. Das hat es ihr sehr schwer gemacht. In der allerletzten Phase in der Palliativstation hat sie Morphium bekommen und ist noch einmal richtig aufgeblüht, wollte sich von allen persönlich verabschieden. Und sie hat sich entschieden, im Garten der Frauen beerdigt zu werden, damit sie weiterhin sichtbar bleibt, wer sie war und wofür sie gekämpft hat. Zum Glück konnten wir ihr diesen Wunsch erfüllen. Und am 2. September 2016 ist Ellen dann leider gestorben. Sie war aber auch nicht allein, also es waren eine ganze Reihe Freundinnen auch mit ihr zusammen. Und es konnte auch danach irgendwie so ihren Wünschen entsprochen werden. Wie gesagt, sie ist im Garten der Frauen beerdigt worden und es ist auch vieles noch weiteres daraus entstanden.
Genau, und Auf einer Lesung sind wir mal gefragt worden oder ist angemerkt worden, dass der Titel des Buches, der ein Zitat von Ellen selber ist, Verändern wollte ich eine Menge, eigentlich passender Verändert habe ich eine Menge sein müsste. Und genau, deshalb wollen wir gerne die Lesung auch damit abschließen, nicht mit Ellens Tod, sondern eben was nach ihrem Tod alles weiterhin passiert ist, also wofür sie ja wie ein Samen war, wirklich der Anstoß gewesen ist. Und Annette hatte jetzt mehrfach schon den Garten der Frauen erwähnt, wo Ellen begraben liegt. Es war deshalb eben auch möglich, dass 2017 dort die Ausstellung Rojava, Frühling der Frauen, gezeigt werden konnte, in der die Errungenschaften der Rojava-Revolution vorgestellt und abgebildet werden. Und was eben ohne einen solchen Anknüpfungspunkt an diesem Ort mit diesem Publikum wahrscheinlich sehr schwer umzusetzen gewesen wäre. Auch dieses Buch ist ja geschrieben, um eben Ellens Geschichte weiterzuerzählen und mit ihrer Geschichte auch eine Geschichte feministischer und internationalistischer Kämpfe gemeinsam mit der kurdischen Bewegung. Und in dem Sinne ist es eben auch ein Beitrag, Ellens Kampf weiterzuführen, weil, wie eingangs schon gesagt hat, sie hat immer sehr, sehr viele Fragen gestellt, ist mit diesen Fragen auch zu allen Menschen hingelaufen und hat sie mit ihnen diskutiert. Und viele dieser Fragen sind eben in ihren Briefen oder auch von den Freundinnen, die Interviews gegeben haben, aufgegriffen worden, sodass mit diesem Buch auch diese Fragen überall hintransportiert werden. Und Ellen hatte veranlasst, dass nach ihrem Tod alle Gelder, alles Materielle, was sie noch hatte, an die Stiftung der Freien Frauen Syrien gespendet werden soll. Und so ist es eben auch mit dem Buch, also alle Einnahmen aus dem Buch, alle Einnahmen über Honorare, die wir mit den Lesungen machen oder Spenden, die gegeben werden, gehen eben direkt an diese Stiftung, an die Wejas. Und ja, auch aus den Kampagnen ist es ja viel, sind viele benannt worden, wie Tatort Kurdistan, die ganzen Bücher, an denen sie beteiligt war. Aber aus diesen ganzen Kampagnen und aus dem Bildungs- und Organisierungsprozess, den sie eben mit initiiert und angestoßen hatte, hat sich bis heute eben ganz viel entwickelt. Sowohl gemeinsam kämpfen, wie auch die Initiative Demokratischer Konföderalismus, aber auch internationalistische Kommunen haben sich gegründet, sind entstanden und immer wieder finden auch bis heute regionale, aber auch bundesweite und internationale feministische und internationalistische Bildungen statt. Und natürlich nutzen auch viele InternationalistInnen die Chance, in die verschiedenen Teile Kurdistans zu reisen, um dort gemeinsame Diskussionen zu führen, gemeinsam auch lernen zu können, zu schauen, was dort passiert und wie der Aufbau auch vorangetrieben wird. Aber auch, um sich ganz konkret an den Kämpfen dort vor Ort zu beteiligen, sowohl an den Aufbauarbeiten wie auch eben an der Verteidigung, beispielsweise in Rojava in Nord- und Ostsyrien. Oder eben genauso auch in Europa, in den Kampagnen Women Defend Rojava, Defend Kurdistan, Rise Up for Rojava, sich zu beteiligen und eben auch hier in Europa diese Revolution, die Errungenschaften, auch die Ideologie hier vor Ort zu verteidigen und deutlich zu machen, dass das eben wirklich eine weltweite Perspektive ist, damit die Menschheit in Frieden und demokratisch miteinander leben kann. Genau, und damit, also mit diesem Ausblick quasi, was alles passiert ist, wo Ellen auch alles zu beigetragen hat, wollen wir gerne die Lesung abschließen und quasi den Teil, in dem wir ganz viel erzählen und ihr ganz viel zuhört. Und genau, danken euch auf jeden Fall für die Ausdauer und euer Interesse, hierher zu kommen und euch das anzuhören. Und freuen uns natürlich auch, wenn ihr mögt, eure Fragen zu teilen. Also selbstverständlich, wenn ihr Verständnisfragen oder Nachfragen habt, dass dafür auf jeden Fall jetzt Raum ist. Aber auch, wenn euch Fragen gekommen sind, wo ihr denkt, ich möchte einfach gerne die Gelegenheit jetzt hier nutzen, die zusammen zu diskutieren.
Termitinitus.org